damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge, der ersten Folge innerhalb der Tour de France. Wie ihr gemerkt habt, Hilfe, am Samstag kam keine Folge. Was mache ich denn mit meinem Samstag jetzt? Sie wird jetzt nachgereicht. Warum? Lennart und ich, wir haben beschlossen, ist ja noch gar nicht so viel passiert am Samstag bei der Tour. So.
Und Lennart hat gesagt, überlegt, nee.
Lennart hat gesagt, nee, weil Lennart hat gesagt, zu Recht, ja, was sollen wir noch besprechen? Lassen wir erstmal 2 Tage durchgehen in der Tour und dann besprechen wir heute am Montag so ein bisschen was über die letzten 2 Tage. Wie war es denn, in deiner Wahrnehmung? Erstmal, wie geht's dir, Lennart? Geht's dir gut? Wie ist das Wetter in Köln und was geht eigentlich so?
Fragt man ganz frech aus Italien, wie das Wetter in Köln ist. Ja, danke. Eigentlich ist das Wetter in Köln ganz gut. Es ist ein bisschen regnerisch.
War nicht gestern Weltuntergang?
Ja, das ist halt Gewitter, ne? Du weißt halt nie so genau, wo kommt es runter. Und bei einigen schüttet es halt heftig und an der anderen Stelle halt nicht. Soweit geht es mir ganz gut. Ich bin mit einer üblichen Radsport-Sommerdepression, das habe ich dir schon mal gesagt. Gerade wenig Rennen. Ich bin tatsächlich letzte Woche 4-mal gelaufen. Oder anders. Ich fange mal anders an.
Was?
Ich bin letzte Woche Samstag in Limburg Rennen gefahren und es hat geschüttet wie aus Eimern. War ein super Rennen, weil es ist ein 800 Meter Kurs, glaube ich, und es hat übelst geschüttet und nach dem Startschuss, ey, das Rennen war entschieden nach 3 Kurven. Ich stand ungefähr in der Mitte und der Rest stand wie immer ganz hinten und dann ging es los und als ich um die Zielausgangskurve gefahren bin, da sind die schon wieder um die nächste Kurve gefahren. Ich habe schon 800 Mal gesehen. Also da waren schon so überall so kleine Lücken. Und dann sind 3 weggefahren. Da war ein Kriterium, geh um Punkte, also hinten immer noch um einen Punkt. Ja. Dann haben wir uns die ersten beiden Wertungen die Punkte geholt. Und es war halt übelst nass. Überall diese weißen Linien, Haltelinien, rote Linien, alles so an Linien, was es so gibt. Und ich bin richtig gut rumgekommen um alle Kurven. Und vor allem in der Zieleingangskurve hatte ich das Gefühl, der Allerschnellste zu sein, bis ich dann nur noch der Allerschnellste war, ohne Bodenkontakt von beiden Reifen.
Nein!
Und ich dann so richtig schön abgelegt habe.
Ja. Nein, ernsthaft!
Das war echt, ich weiß immer noch nicht genau, aber warum, aber ich hatte eigentlich eine geile Linie an allen weißen Linien vorbei und wollte die gerade meinen Teamkollegen weiterempfehlen. Da lag's. Da lag ich. genau, seitdem bin ich auch nicht mehr auf dem Rennrad gewesen, sondern ich nur noch auf der
kurz,
Rolle.
Okay, ganz kurz, langsam. Langsam. Ein Step zurück. Also du bist jetzt einfach weggerutscht.
Ja.
Vielleicht, weil da irgendwas war. Du bist jetzt nicht auf der Linie, nichts gefahren, aber einfach.
Ja, ich glaube, das passiert dann einfach, wenn du das ist ja dann so, keine Ahnung, da innerhalb der Linie, die du immer fährst, gibt es ja auch noch so ein bisschen Spielraum und da ist vielleicht eine Stelle so ein bisschen rutschiger als die andere, ein bisschen falsche Schräglage, was auch immer. Ja. Auf jeden Fall war es, zack, war ich weg. Dadurch, dass es halt so nass war, bin ich halt mega, weil ich dachte, mir reißt der Arschmuskel wirklich ohne Scheiß. Ich bin da lang geschlittert, halt, das ist so ein langer Sturz gewesen, weil ich einfach wirklich so 20 Meter gerutscht bin auf der rechten Arschbacke. Und ich dachte mir immer so, oh, das reißt gleich. Dann bin ich mit dem Arsch in den Bordstein geknallt und dann habe ich den Krampf des Todes gekriegt in beiden Waden. Das war so geisteskrank. Ich kam nicht mehr richtig aus dem Pedal raus. Die Orten haben mich angeschrien, raus aus der Kurve. Und ich dachte so, Leute,
ich kann gerade nicht. Ich kann nicht stehen.
Seitdem ist auf jeden Fall die Elektronik in meinen Schalthebeln kaputt und ich kann mit denen nicht mehr schalten. Deswegen habe ich das Rad buchstäblich an die Wand gehangen oder an den Nagel und bin seitdem nur noch laufen gewesen und auf der Rolle.
Oh nein. Was ist das für eine Story? Ach, das wusste ich noch gar nicht. Geil.
Ja, geil. Mega.
Schön. Okay, was hast du noch so? Ein bisschen Abschürfungen oder?
Ja, die üblichen, aber die sind halt so oberflächlich, weil es halt so nass war. Deswegen war es nachdem ich die dann sauber gemacht habe, die Wunden und sowas und desinfiziert habe, haben die unfassbar gebrannt, weil wenn die tiefer sind, die Wunden, dann sind die Nervenzellen schon
Geh ich mit.
Und wenn die aber so oberflächlich sind, ich lag im Bett und dachte mir so, alle 3 Sekunden hab ich wie so, als würde mich jemand mit einer Nadel stechen, nachts um 1:30 so gepiekst und ich so, und ich konnte erstmal anderthalb Stunden nicht einpennen, weil das halt so gebrannt hat.
Gehe ich voll mit. Das war bei mir die Hüfte, als ich jetzt in Toskana gestürzt bin. Da war auch nur die erste Schicht wirklich nur angegriffen. Ja. Und ich hatte das damals, ich weiß nicht, schon mal erzählt hatte hier, ich habe mich ja mal komplett auf der Radrennbahn in Köln lang gemacht. Also wirklich Vollsprint und dann halt ausgeklickt, weil Schuhplatte rausgebrochen.
Ja.
Und dann saß ich auf dem Bahnrad, ne, starrer Gang, trittst halt weiter, saß ich auf dem Rahmen ganz kurz für so 4 Tritte und dann hat es mich halt über den Lenker abgeworfen, weil man sollte nicht auf dem Fixie auf dem Rahmen sitzen bei 92 Gamma. Und bin ich in der Kurve geflogen, in der Mitte der Geraden stehen geblieben und du rutscht halt über dieses das alte Tropenholz, was mittlerweile jetzt nicht mehr geht, weil die Bahn neu gemacht wird. Und du hast nur Verbrennungen quasi. Das ist die erste Schicht und die meine Arme komplett halt verbrannt. Das sind so 3-4 Tage, wirklich Todesschmerz. Und dann ist aber auch nach 4-5 Tagen auf einmal wieder gut, weil das halt nur die erste Schicht ist. Und dann geht das ganz schnell, dass es wieder schon die erste Schicht wieder repariert ist. Und dann hört es auch schlagartig auf, weh zu tun. Ja. Aber die Tage, das ist wirklich leider echt die Hölle.
Ja, ich hatte eigentlich nur einen Tag vom Einschlafen, als ich es frisch desinfiziert hatte. Aber ja, wie gesagt, seitdem ist mein Straßenrad halt invalidiert und ich habe noch keine Anstalten gemacht, das zu beheben. War jetzt einfach immer Rolle oder ich denke mal, dass ich dann einfach graveln werde. Aber da jetzt für mich die nächsten, 4 Wochen irgendwie keine Rennen
was
anstehen.
Was ist da los in Radsport Deutschland, oder? Ja. Radsport NRW. Wir haben nichts dieses Jahr.
Switche ich jetzt zum Marathonmann und bin gestern 1 Stunde 20 gelaufen. Da war ich richtig stolz.
Warte, was?
1 Stunde 20 habe ich geschafft. Ich hätte auch noch länger laufen können, aber ich dachte mir so, ich glaube 5 glatt. Das ging erstaunlich gut. Also ich habe tatsächlich, da auch noch interessant, ich habe letzte Woche mich mit Christian Meyer unterhalten. Viele Leute kennen ihn, der ist früher bei Orica, ich glaube 7-8 Jahre Radprofi gewesen, hat dann Fabrica Girona gegründet, Espresso Mafia, also krasser Typ, ist jetzt Trailrunner, hat den UMTB gewonnen. Der hat beides, Der hat beides und der hat ja auch den Overland Run Store und der hat auch Chance Running als Laufmarke und er ist auch der Gründer vom Servicekurs, da ist er allerdings jetzt nicht mehr beteiligt.
Dem gehört Girona.
Dem gehört, ja, der hat tatsächlich, würde ich sagen, Girona. Also, ich würde sagen, es gibt zwei Leute, die Girona geprägt haben. Es ist einmal Lance, der alle dahin geholt hat. Also alle Radprofis. Und Christian Meyer, der halt alle Radtouris dahin geholt hat, weil er da die Infrastruktur gebaut hat. Das ist wirklich krass.
Ja, klar.
Auf jeden Fall hat der ist jetzt Trailrunner und hat halt viel erzählt, so zum Thema Running Economy. Wie er jetzt über die letzten 2 Jahre halt extrem viel gelaufen ist, um die Ökonomie zu trainieren und jetzt wieder mehr anfängt, Rad zu fahren und das Volumen oben drauf zu setzen, weil die Ökonomie jetzt da ist. Fand ich halt irgendwie spannend. Und ich für die Laufperformance, genau. Und ich merke jetzt bei mir, ich bin jetzt ein paar Mal gelaufen in den letzten 2 Wochen, ich merke auch schon gefühlt, wie das besser wird. Also jetzt irgendwie 5 Minuten auf einen Kilometer zu laufen, ist deutlich einfacher, als das noch vor 4 Wochen oder sowas gewesen ist. Das ist halt krass, wie schnell das geht.
Gehe ich absolut mit, wo wir gerade diesen Laufexkurs haben. Ich hatte ja auch mal schon mal erzählt, in Corona-Zeiten bin ich ja mal einen 10-Kilometer-Wettkampf gelaufen, so weil halt keine Wettkämpfe waren. Und die beste Laufperformance hatte ich dann, als ich viel Rad gefahren bin im Sommer, einfach weil geile, lange Tage so, weil am Wochenende gab es kein Rennen. Also Volumen übers Radfahren und halt einmal die Woche dann Krafttraining noch integriert. Und das halt, dann habe ich gemerkt, durch das Krafttraining habe ich es in die Laufökonomie verbessern können, weil du halt dann diesen so kurzen Bodenkontaktzeiten einfach diesen Torque im Fußgelenk und im ganzen Apparat auch erzeugen kannst, um halt dann das in Vortrieb zu generieren. Das heißt, du bringst den großen Motor, ich hatte damals gemessen, glaube ich, Mitte 70er VO2 Max, bringst du dann mit ins Laufen, aber halt mit einer guten Effizienz und dann funktioniert das auch. Das heißt, am besten ist die Laufperformance gewesen, wenig zu laufen, viel Rad zu fahren, Krafttraining zu machen, hin und wieder zu laufen.
Ja.
Aber das finde ich spannend. Hast du jetzt wirklich ein Laufziel dieses Jahr? Willst du noch was machen, oder?
Nein, absolut
nicht. Weil einen Halbmarathon hast du ja schon fast.
Also das habe ich mir gestern kurz gedacht. Ich dachte mir so, dachte jetzt, nein, du bist jetzt vernünftig, weil ich... ich hatte auch keinen Bock mehr. Ich wollte es auch nicht übertreiben. Auf jeden Fall, was mir noch aufgefallen ist, was du jetzt vielleicht auch mal irgendwie erklären kannst. Ich habe dann 5 Stunden da Tour de France geguckt, Formel 1 auf dem Sofa und bin da mit meinem Stadtrad nochmal losgefahren. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich gelaufen bin, wenn ich am gleichen Tag noch Rad fahre oder auch am nächsten Tag, habe ich eigentlich ganz gute Beine.
Okay, so, und jetzt kommen wir in diesen Punkt, wo wir einmal die Podcast-Folge mit Lars aufgenommen hatten, warum wir vielleicht von den Radläufern was lernen können. Ich bin ja so ein bisschen der Meinung, wenn wir das ein bisschen mehr integrieren, auch in unser Training, das ist gar nicht so verkehrt, weil, ich glaube, durch die andere Belastung. Wir haben halt beim Radfahren eine lange Kontraktionszeit unserer Muskulatur letztendlich. Bei jeder Push-Phase auf Pedale, wenn du jetzt eine 100er Trittfrequenz vielleicht fährst, hast du ja trotzdem irgendwie eine Kontraktionszeit deiner Muskulatur von irgendwie nachher teilweise halbe Sekunde durchgehen, ne? Runterdrehen und durchziehen und so weiter. Beim Laufen konzentriert sich es auf 0,3 Sekunden und halt mehr Drehmoment und mehr Torque, was du dann abarbeiten musst, mehr Newton, die du abfangen musst, also mehrfache deines Körpergewichts. Und wir trainieren einfach muskuläre Rekrutierung ganz anders. Und ich glaube halt so ein bisschen, weil du hast immer ne, Bodenkontaktzeit und dann trittst du wieder los, dann hast du wieder Flugzeit, also da passiert ja erstmal in der Kontraktion nicht viel und dann hast du wieder alles komprimiert auf diese kurze Bodenkontaktzeit. Und das immer rechts, links abwechselnd. Also quasi immer ein Bein ist für die ganze Apparate verantwortlich. Und ich glaube halt, das trainiert so stark die Koordination und auch irgendwie ein gewisses Kraftpotenzial, ohne jetzt erstmal an der Stelle mehr Masse aufzubauen, dass man das dann eigentlich mit einer ganz guten, auch Effizienz oder halt vom Gefühl her so eine Punchiness aufs Rad bekommt. Weißt du, dass du dann halt nächsten Tag halt fährst und dann hast du eine gewisse Spannung auf dem Bein, wenn die jetzt im Positiven ist und nicht, ich habe einen Muskelkater des Todes. Und ich finde, dann gab es auch Phasen, wo ich dann gerade bei Hit-Intervallen das Gefühl hatte, ich konnte es am besten rekrutieren, auch vom ganzen Bewegungsapparat. Dass das nicht irgendwie einfach nur die Knie nach innen rein knicken und so weiter, dass es einfach jetzt effizient läuft. Durch das Laufen halt. Also ich finde das gar nicht verkehrt, deswegen habe ich auch schon mal gemeint, ich finde Laufintervalle auch gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich schon ein bisschen Bock darauf zu laufen. Ich lasse mich sehr stark von dir anstecken direkt.
Habe ich aber noch nie gemacht, ne? Also ich laufe echt mal vernünftig und will mich erstmal auf ein Level bringen, wo ich das vielleicht sogar mal machen könnte. Aber so ein Laufintervall, ich glaube, das
ist auch vernünftig. Aber ich hätte auch schon mal gesagt, glaube ich, ja und nein. Wenn du erstmal in dem Punkt bist, dass du nicht ständig Muskelkater vom Laufen hast, dann geht das auch. Und ich habe auch schon mal gemeint, ich finde, man kriegt eine andere Beanspruchung durch das Laufen, weil wir relativ häufig ja merken, wenn wir Intervalle fahren, dadurch, dass wir hüftabwärts arbeiten, super schnell einfach lokal gehemmt sind. Das ist Muskulatur macht nicht mehr mit. So, du könntest vielleicht kardiovaskulär noch ein bisschen höher, ne? Puls geht eigentlich, ein Kreislauf könnte eigentlich noch ein bisschen mehr, aber du kommst da vielleicht gar nicht hin, weil die Beine so zu sind mit Laktat, weil du ja alles nur hüftabwärts arbeitest. Und beim Laufen hast du diese aufrechte Position, das ist auch weniger involviert, dass du dann das Problem hast, irgendwie, dass du da lokal gehemmt bist. Und ich finde, man kommt jetzt mal übertragen gesagt, man kommt tiefer bei Laufintervallen. Ja. Und irgendwann tun die auch dann nicht mehr so weh. Also wie so 40-20er, das machst du auf der Laufbahn halt in 300er Intervallen, 300 schnell, 100 Meter Pause, ist schon eine coole Belastung.
Ja, bevor wir jetzt hier zum Lauf-Podcast werden, ich wollte jetzt eigentlich nicht so abdriften, aber es ist trotzdem interessant, glaube ich. Worüber wollen wir heute noch quatschen? Hast du, also ich wollte erstmal noch kurz
dieses Rennen
in Frankreich. In Frankreich stattfindet. Da erstmal muss ich sagen, ich habe mir dein Video angeschaut von Etappe 1 und dachte mir, was labert der Typ die ganze Zeit von Ausreißergruppe? Von einer Ausreißergruppe, es kommt niemals eine Ausreißergruppe an. Du meintest, glaube ich auch nicht gesagt. Ausreißergruppe, oder? Du meintest, glaube ich, auch eher so, dass sich aus dem Feld dann im Finale irgendwie eine Gruppe löst.
Ja, ja.
Aber ich dachte also es klingt komisch und am Ende hast du aber doch recht gehabt. Am Ende hast du den Call überhaupt gehabt, weil du es jetzt einfach vorher gesagt hast.
Ich hatte eigentlich eher gedacht, natürlich wusste ich nicht wirklich, was passiert. Dass das passiert auf keinen Fall. Aber ich hatte eher gedacht, dass ich finde, als ich die Strecke abgefahren bin, das wirkte unterwegs so selektiv. Ich meine, am Ende sah man es ja auch, dass die Gruppe schon relativ dezimiert war. So selektiv, dass wenn man wollte, könnte man halt sehr viel dort provozieren. Aber gleichzeitig halt mit dieser Problematik, dass irgendwie keiner so richtig weiß, was an dem Tag passiert, keiner so richtig auch Initiative ergreifen wollen würde wahrscheinlich, also weder Pogacar, weder Wismar oder so an Tag 1, warum sollten sie denn auch? So, das ist eigentlich ganz gut, wenn sie es vielleicht erstmal abgeben alles und warum sollte man das als zu stark das Rennen angehen? Trotzdem hat das Profil, was du da fährst, mit diesen ganzen, ich hatte schon erzählt, es ist so kurvenreich, diese ganze Etappe gewesen, die waren ja jeder sofort außer Sicht, also du hast keine Kilometer weit gucken können. Direkt war immer die Fahrer aus der Sicht, außer im Finale Richtung Rimini.
Ja.
Und das wirkt halt so, wenn da einer schneller mal wegfährt, du bist super schnell außer Sicht, du bist als Feld nicht viel schneller und nicht viel besser, weil es in der Abfahrt auch so kurvenreich ist, dass du da auch nicht wirklich hinterherkommst und dann einfach als Feld den Vorteil hättest. Und deswegen habe ich halt gedacht, ey, ja, irgendwie, das wird dann irgendwie zersprengt sein können. Gut, dass es dann so passiert, konnte man nicht wissen. Deswegen habe ich halt mal gedacht, es wird irgendwie eine kleinere Gruppe dann am Ende durchkommen in ein paar Sekunden. Gut, Gruppe war jetzt sehr klein.
Alter, also ich glaube, dann springen wir jetzt mal rein. Aber das war eine krasse Etappe, oder? Du bist vor Ort gewesen. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Exkurs. Wir haben kommentiert, also wir in dem Sinne, ja. Richie, Tobi und ich. Ich habe viele Kommentare unter dem Livestream dann am Ende oder der Wiederholung des Livestreams gesehen. Ey, wir haben es gar nicht mitbekommen. Deswegen dachte ich, vielleicht sagen wir es hier auch nochmal kurz. Also, was wir jetzt bei einigen ausgewählten Etappen machen werden, und das kündigen wir meistens über Instagram an. Also, wer uns da noch nicht folgt, vielleicht lasst ihr ein Follow da, damit ihr es dann seht. Dass wir ein sogenanntes Watch-Along machen. Das bedeutet, wir schauen uns ganz normal über einen ARD oder Discovery-Stream das Rennen an und machen einen Livestream an, wo wir das Rennen kommentieren. Also ihr könnt dann im Prinzip einfach ganz normal auch euren Livestream anmachen, dann auf Tonstopp oder vielleicht, wenn ihr Discovery schaut, auf Ambiente-Sound, dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Dann habt ihr die Stimmung, ja, und dann nochmal Kommentatoren. Genau, und dann gleichzeitig macht ihr euch irgendwie auf dem Laptop oder auf dem Tablet oder auch auf dem Handy einfach den YouTube-Livestream von uns an, wo wir kommentieren, wo wir versuchen, ein bisschen einen anderen Kommentar zu machen, vielleicht ein bisschen was Lockereres, als man das von den normalen Radsport-Kommentatoren kennt. Und das machen wir jetzt bei ausgewählten Etappen. Also, wenn ihr es auch mal verstehen wollt, vom Prinzip her, könnt ihr euch auch einfach die Wiederholung von der ersten Etappe bei Discovery Plus anmachen oder auch bei der ARD. Und da müsst ihr nur die Kilometer synchronisieren. Wir blenden immer wieder unten links ein oder sagen es. Und wenn ihr das synchron habt, dann könnt ihr einfach im Prinzip, ja, einfach mal testen, ob das was für euch ist. Die aktuelle Aufzeichnung ist auf dem RTF-Kanal zu finden und dann könnt ihr oben in dem Reiter, gibt es Videos, glaube ich, und dann unter Live findet ihr, also Videos, Playlists, ja. Live, und unter Live ist dieser Stream. Beim nächsten Mal ist er dann bei uns bei Science.
Genau, und wenn ihr da nicht mit dem Link ganz sicher sein solltet, checkt einfach den YouTube-Kanal von dann entweder Science oder RTF aus, und auf der Startseite steht auch mal, wenn Live-Video gerade ist, steht immer ganz plakativ Live-Video, da kannst du da draufklicken. Wie Lennart gerade schon erklärt hatte, du hast, ich glaube, 5 Sekunden Delay haben wir ungefähr, ne, zum, wenn du den Livestream schaust, wo du einmal synchronisierst.
Ja, es kommt immer drauf an, ne. Also, ja. Ich glaube, einige, es ist, die einzige Aufgabe, die man hat, ist im Prinzip zu gucken, über welchen Kilometerstand faseln wir gerade. Das wird dann eingeblendet unten links und dann macht man sich die gleichen Kilometer rein und dann ist man ungefähr gleich.
Sehr cool. Termine, die schon feststehen, sollen wir schon sagen? Also die wir auf jeden Fall machen.
Wenn du sie im Kopf hast, ja, dann gerne. Das wäre ganz gut, weil ich habe sie nicht mehr ganz im Kopf.
Ja, okay. Also dann auf jeden Fall das Wochenende 13. und 14. Juli. Da haben wir 2 Pyrenäen-Etappen. Und die letzten 3 Etappen, Freitag, Samstag, Sonntag, 19. bis 21. Juli. Das Finale der Tour, jeden Tag. Jetzt am kommenden Wochenende hatten wir gesagt, gut, die Rebel-Etappe bietet Potenzial, aber ich glaube, du bist ja mit Rot ziemlich stark involviert. Ich glaube, das war schwierig, das umzusetzen.
Aber da das Feedback jetzt eigentlich schon so positiv ist, glaube ich, müssen wir da nochmal ran. Also,
ich glaube auch. Also,
das haben jetzt schon 15.000 Leute geschaut und darunter sind echt tatsächlich positive Kommentare. Und vielleicht quetschen wir noch einen zwischen, auch wenn ich in Rot bin. Okay. Also ihr kriegt das ja auch zu dritt hin.
Yeah. Dann würde ich sagen, da würde ich Folgendes sagen. Also, in 2 Wochen fix und dieses kommende Wochenende in den Klammern, seht ihr aber auf Instagram, solltet ihr auf jeden Fall da mitbekommen, wir müssen dann halt live schalten.
Genau. Dann gehen wir erstmal in das Rennen rein. Du bist die Etappen abgefahren, also die erste Etappe bist du abgefahren. Du bist auch Finale der zweiten abgefahren.
Yes.
Ja, klar. Könntest du dann gleich nochmal ein bisschen was aus deiner Perspektive zu schildern. Ging krass los bei der ersten Etappe. Cavendish kotzt erstmal vom Fahrrad. Also da dachte ich mir so, was ist denn hier los?
Ja, und ich kann es ein bisschen nachempfinden, im Sinne von, ich bin dann auch zum ersten Anstieg gefahren, das war ja dann aus Florenz raus, dann hast du ungefähr 20, 30 Kilometer flach, das habe ich, glaube ich, bei mir im Video auch gesehen, und dann geht's in den Anstieg hinein, und dann bin ich, weil du mit dem Auto nicht mehr dahin kommst, bin ich mit dem Auto seitlich an die Strecke rangefahren, runter vom Rad, und habe dann gemerkt, okay, ich bin eine Stunde vorm Fahrerfeld, also in einer Dreiviertelstunde kommen sie gleich, das heißt, noch habe ich ein bisschen Zeit, mit der Strecke zu fahren, den Berg hochzufahren, habe aber gemerkt, okay, irgendwann machen die Carabinieri, die Polizisten, die machen zu, genau, und ich bin so hochgehackt, weil ich dachte, ey, ich will halt so hoch wie geht, weil ich wollte ein paar Fotos machen, und du willst nicht im flachen Fotos machen. Hast einmal Feld, rusch, dann ist das durch und fertig ist. Ja. Bin so weit gefahren, wie ich konnte, also immer mit so einem Gas drauf. Und es waren einfach in der prallen Sonne auch dann schnell 36, 37 Grad. Und ich bin losgefahren und wirklich, es lief einfach nur deinem Körper alles runter. Also ich bin ausgelaufen. Jeder Fahrer auch. Du schwitzt so viel. Du verlierst ja nur Wasser. Ist ja richtig witzig. Das ist ja nicht mal, Du riechst danach nicht mal Schweiß, weil es einfach nur Wasser ist. Mhm. Du verlierst so viel Wasser. Ich habe nach 12 Minuten gedacht, ey geil, wie shredded sehe ich denn aus? Ich habe schon 3 Kilo verloren mit so einer schönen Sommerbräune. 3 Kilo hier verloren. Ich sehe aus wie so ein Bergfahrer. Du verlierst so viel Wasser. Ja. Und deswegen kann ich absolut nachempfinden, dass ich weiß nicht, was da war. Entweder er hat wirklich das Problem mit der Hitze gehabt oder was schlechtes gegessen, weil das ganze Team war ja so ein bisschen auch nochmal
Gasoli ist auch mit dem Hitzeschlag ausgestiegen dann, der Teamkollege.
Genau. Genau das. Und da hatte schon die Briten hatten, ich habe auf einmal die Briten gehört, die meinten schon so, ja, vielleicht haben die auch im Team irgendwie, geht da was rum oder was Schlechtes gegessen, weil irgendwie Gasoli war raus, Cavendish ging es nicht gut, die anderen sahen jetzt auch nicht so top aus.
Ja, aber die haben gesagt, dass es tatsächlich wohl nichts Krankheit oder sonst was ist, sondern dass es tatsächlich irgendwie, aber ja, die sahen halt, ich hatte kurz Angst, dass die als Kollektiv da aus dem Zeitlimit gehen, mit 5 Leuten am ersten Tag.
Stell dir mal vor,
hatte ich noch kurz Angst, dass Vino noch 2 zurückruft und nur noch Lutschenko vorne lässt und das ganze Team raus ist, außer Lutschenko.
Stell dir mal vor, ey, da bist du als Vino Kuchow und sagst, oh ja, da haben wir uns jetzt hier verkalkuliert, sag ich mal.
Aber Tag wie viel TV-Zeit kriegen die eigentlich? Das ist krass, oder? Das ist mehr, als wenn die vorne rausfahren würden.
Stimmt, hast recht. Gut, also gut beobachtet. Das so oft die Kamera hinten drauf.
Ja.
Ich glaube auch Jakobsen wurde selten so viel gefilmt in einem Video.
Ich muss aber sagen, Jakobsen, meine Herren. Also, die sind hochgefahren und Michael Mirko ist jetzt auch kein Paradebergfahrer, aber der fährt da Kreise um die. Also, du siehst die restlichen Astana-Jungs jetzt mal außer Gasoli. Die müssen sich Mühe geben, so langsam zu fahren. Also das hat Cavendish und Jakobsen halt auch so richtig krank aufgestellt. Und das, du hast es gerade eben schon angesprochen, also dieses Kühlungsthema ist halt krass. Aber du siehst halt, die kippen immer wieder Wasser über denen, die fahren vor dem Start mit den Eiswesten. Einige glückliche Teams haben auch Eisgels. Astana hat keine Eisgels. ich glaube, ich kann dir mal einen Link schicken. Aber das macht halt schon viel, aus, ne? Also wenn du deine Körpertemperatur so um 0,5 Grad, sagt man, kann man das mit diesen Eisgels im Schnitt sogar senken. Mhm. Wenn du davon so ein paar Dinger reinklopfst, kann das halt schon helfen. Und du siehst halt Jumbo zum Beispiel oder auch Red Bull Bohrer Hans Grohe, die fahren bis zur Startlinie praktisch mit diesen Kühlwesten und sowas rum.
Ja.
Und ich glaube, das Thema Hitze einfach so mit der Klimaerwärmung wird im Hochleistungssport ein immer größeres Thema werden. Und wenn man sich mal anguckt, was man da verliert, das können wir mal als gesonderte Folge machen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so krass thematisiert.
Hitze an sich, ne? Ja. Wir haben Hitzetraining mal gemacht, aber Hitzeadaption bzw. Verlust können wir gerne mal machen, ja.
Ja, also ich glaube, das ist was, wo man extrem drauf achten muss. Ich meine, jetzt hier in Deutschland war es diesen Sommer noch nicht so warm, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche ein Eisgel oder eine Kühlweste. Aber das sind so Sachen, die jetzt da ultra relevant waren. Und ich glaube, jeder Fahrer hat da gesagt, ey, das war ein riesen Einfluss und auch ein Einfluss auf das Rennen.
Ja, voll. Also gerade wenn du in Deutschland nicht den Vorteil hast, dass es dann so heiß ist dieses Jahr, gerade dann haut das hier nochmal anders rein.
Ja.
Also ich habe auch schon die Tage erzählt, als ich im Urlaub hier einmal gefahren bin. Ich habe mich jetzt auch komplett aufgestellt einmal, weil ich das so unterschätzt habe. Du bist halt komplett abgeriegelt. Also relativ rasch kommst du an einen Punkt, schon relativ früh. Nicht nur Intensität, sondern auch im zeitlichen Verlauf der Einheit, die du halt fährst, kommst du super schnell an das Gefühl, so, ey, irgendwie bin ich hier komplett blockiert. So, also das ist so, als würdest du schon EB fahren, als wäre die gesamte Leistung herabgesetzt. Das hat so ein bisschen wie Höhe eigentlich, als wir damals im Tinje gefahren sind und auch gemerkt haben, so irgendwie sind wir ja so abgeriegelt. Ist es auch genauso mit Hitze. Und da muss man echt aufpassen, dass man da gegenarbeitet, weil da kannst du auch. Ich glaube, Vorbesprechung von den Briten war es. Ich hatte auch auf einem Ohr immer gehört, was da so passiert. Die hat noch so erzählt, du kannst dir, wenn du jetzt nicht auf Flüssigkeitshaushalt heute achtest, bei Etappe 1, kannst du auch nachhaltig für die nächsten Tage wirklich einen einstellen. Also das ist nicht nur an dem einen Tag relevant, sondern halt für alle kommenden.
Ja, definitiv. Und man hat es so ein bisschen gesehen beim Verlauf der Etappe. Ich glaube, es waren sich viele nicht so ganz sicher, was passiert bei der Hitze, weil es auch für viele in dem ganzen Peloton dieses Jahr so ein bisschen der erste ultra heiße Tag war. Es ist jetzt auch nicht bei der Dauphiné so ultra heiß gewesen oder bei der Tour de Suisse. Und im Verlauf her, ich fand es ganz witzig, es gab erst, also die letzten 4 Anstiege wurden dann zügiger gefahren. Es gab erst einen Anstieg, wo UAE ein bisschen Druck gemacht hat, oder es war Jumbo beim ersten, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben sich die Teams abgewechselt. Und die haben halt alle ihre Helfer erstmal einen mindestens immer verbrannt in der Anfahrt zum allerersten Berg.
Ja.
Und da hat die Gruppe auch extrem viel Zeit verloren. Dann wurde der Berg kontrolliert schnell gefahren. Ich fand es ganz interessant, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Juan Ayuso hing wieder die ganze Zeit hinten, bis er dann die Aufforderung bekommen hat vom Team, so, ey Juan, Kollege, fährst du jetzt mal bitte vor zu deinen Teamkollegen? hast du gar nicht gesehen, ne? Du hast Sebastian unterwegs.
Genau, das war schwierig, mal das mitzubekommen. Ich habe es nur gehört dann zwischendurch, aber das habe ich so nicht gesehen, aber ja.
Ja, nee, das war recht witzig. Und dann glaube ich, dass dieses Jahr bei der Tour oder auch schon vor der Tour die psychologische Kriegsführung angefangen hat. Weil,
ja.
Also erstmal diese ganze Vingegaard-Geschichte, dass sie sich unsicher waren und dass er sich unsicher ist. Also der hat schon, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, das ist irgendwie so weird. Du kommst zur Tour und behauptest, ja, nee, ist alles gut, ich werde schon in guter Form da an den Start stehen, aber da hast du im Prinzip 6 Wochen nicht auf dem Rad gesessen oder sowas. Da denke ich mir so, was war denn der vorherige Plan? Wieso ist der Plan in dieser kurzen Version jetzt genauso gut wie der vorherige? Aber er lässt ja so ein bisschen immer Fragezeichen, hat Fragezeichen in seiner Form gelassen, aber dann hat er auf der ersten Etappe trotzdem einmal durchgefunkt und ich glaube auch mit dem Wissen, dass andere Teams hören, so nach dem Motto so, hey Leute, bis jetzt gar kein Problem hier mitzufahren. Also alles easy.
Ja.
Und ich dachte mir so, ziemlich witzig. Und auf der anderen Seite dachte ich mir dann wieder, dass ein Pogacar vor der Tour relativ häufig gesagt hat, dass es ihm extrem gut geht, dass er extrem gute Form hat. Und das hat er gestern nach der zweiten Etappe auch nochmal gesagt. Der hat auch gesagt so, ja, ich hatte extrem gute Beine und bin einfach mal losgefahren. Ich hatte richtig gute Beine. Da frage ich mich jetzt entweder, ist der vielleicht auch gar nicht so gut in Form? Und blufft sich sozusagen durch die ersten Etappen und lässt halt es so dastehen, als hätte er mega gute Beine, dass bloß keiner auf die Idee kommt. Ich meine, er ist natürlich gut, er hat gestern eine Attacke gefahren, hat halt alle völlig verraucht, außer Vingegaard. Aber ich frage mich, ob er ein bisschen Schiss hatte vor Vingegaard sogar und dann lieber mal gesagt hat vorher ein paar Mal, ja, mir geht es extrem gut, damit die bloß nicht auf die Idee kommen, irgendwie Attacken zu fahren.
Ja, klar. So, nach außen hin schon das Gefühl zu geben, ja, gar kein Problem, wenn du fährst, ich bin dabei, also lass es am besten.
Einfach mal auf so eine Attacke halt, zu fahren oder mal eine Führung zu ziehen, wo alle denken so, tschüss, da war richtig ein drauf. Und dann zu hoffen, dass niemand das wirklich testet. Also,
ja, genau, und das ist so ein richtig, richtig schlimmes Bein in dem Moment und denkst so, bitte jetzt keiner drüber gehen, auf keinen Fall drüber gehen, dann lege ich hier die Karten für die nächsten 3 Wochen.
Genau, also ich glaube wirklich nicht, dass der keine gute Form hat, aber ich habe es mich einfach gefragt, was da mittlerweile an psychologischen Spielchen gespielt wird und ich fand es auffällig, dass er immer wieder betont, was für gute Beine er hat und Vingegaard auf der anderen Seite immer wieder betont hat, ja, ich weiß nicht, und dann während der ersten Etappe aber mal so, vielleicht hat auch Vingegaard geblufft, ne, während des Funkspruchs und gesagt so, oh, mir geht's extrem gut, ich kann hier mega gut mitfahren. Hat sich gedacht so, oh, Bob, hoffentlich fahrt ihr nicht schneller. Er weiß ja nicht, wie sich an dem Tag gefühlt hat, weil an dem Tag hat er wirklich gar keiner irgendwas gemacht. Also alle sind sehr schnelles Tempo gefahren, es wurden sehr viele Leute abgestellt. Das soll jetzt hier nicht falsch rüberkommen, aber es gab keinen richtigen Test der Favoriten untereinander.
Ja, und das war das Problem mit der, wie schon sagt, mit der Hitze, hat es halt einfach super viele aufgeraucht. Auch so, man konnte irgendwie aus der Spitzengruppe auch sehen, okay, jetzt kippt die nächste Fliege um, jetzt kann der nicht mehr mitfahren. Das war so immer so einen nach dem anderen, so Last Man Standing mäßig, wer ist in der Lage, vorne in der Gruppe noch so lang wie möglich zu fahren und wer kriegt das mit der Hitze gut gemanagt. Ich weiß auch, ich weiß gar nicht, wie der Kommentator gesagt hatte, dass Pogacar irgendwer meinte, dass Tim Wellens auch morgens an der beim Etappenstart komplett nervös war die ganze Zeit, weil er einfach nicht verstanden hat und nicht wusste, was heute passieren wird. Wie so ein aufgescheuchtes Reh, was passiert heute?
Ja.
Was wird heute passieren? Müssen wir es kontrollieren? Machen wir das nicht? Wie fahren wir heute? War so komplett aufgeschmissen, weil er nicht wusste, wie diese Etappe funktioniert.
Ja, ich glaube, das hat Tom Pidcock auch gesagt. Das war eine der weirdesten Etappen, die er in seinem Leben gefahren ist.
Ja,
weil es irgendwie so unklar war.
Genau, so unklar. Es gibt noch keinen Leader. Jeder kann ins gelbe Trikot reinfahren. Es gibt irgendwie die Leader-Teams, die nicht so wirklich dann sich gegenseitig attackieren werden und nicht das Ding in die Hand nehmen. So komplett, wo man so eindeutig weiß, okay, jetzt fahren wir so und so. Sondern alle fahren irgendwie, ein gutes Radrennen halt einfach.
Ja.
Und dann ist halt auch irgendwo die Chance gewesen für das, was nachher passiert ist.
Ja, dann ist es halt auch noch so offen gewesen, was für eine Etappe das wird, wer da gewinnen kann.
Ja.
Bevor wir jetzt nochmal kurz auf den Verlauf der Etappe gehen und dann auch mal über Frank van den Broek sprechen, ich finde auffällig, das hat mir auch ein Kumpel nochmal geschrieben, Ackermann Der kommt zwar immer sehr gut berghoch, aber ja. Ich glaube gar nicht, dass es so schlau ist, was der macht. Weil der fährt halt dann da irgendwie so am drittletzten Berg oder sowas oder am viertletzten Berg, ja. Wo halt schon richtig gute Bergfahrer hinten raus sind, fährt er halt ja. noch da in der Gruppe mit. Und du denkst dir so, ja. es wird wahrscheinlich nicht zum Sprint kommen. Also sehr, also du wirst auf jeden Fall noch irgendwann abfallen. Warum fährst du die ersten an Dinger mit? Warum bist du nicht 10 Minuten weiter hinten
ja.
und sparst? Ja. Weil das ist eine Grand Tour. Und das ist zwar immer ja. geil und ich glaube, das macht auch Spaß, aber das ist, glaube ich, auch schwierig als Sprinter, wenn du ganz gute Beine hast, dich bewusst abzukoppeln mit der Angst, ja. scheiße, wenn dann da aus irgendeinem Grund doch eine 50-60-Mann-Gruppe zum Ziel fährt, dann ärgerst du dich.
Ja, also liebe Grüße an der Stelle. Der hat mich gestern sehr komisch angeguckt bei der Etappe, als ich schrie, komm, auf geht's, Ackes. Ich glaube, das kann man in unserer Story sehen, das Bild. In dem man
ja, das habe ich mir auch gedacht, hey. Dieser Blick war so,
hä? Was willst du? Und da habe ich aber auch gedacht, genau das Gleiche. Ackes ist richtig stark gefahren, sah auch sehr kontrolliert ja. aus. Richtig stark im Sinne von, fuhr da ganz gut mit an dem Anstieg, war alleine in dem Moment auf der finalen Runde. Und nach ihm kam dann Fahrer wie Moritz, Van der Poel ja. und so. Und Van der Poel war, der war Nasenatmung.
Van der Poel, genau. Van der Poel macht das nämlich anders. Van der Poel fährt schon, ich glaube ja. auch in Van der Poel, wir haben im Stream auch darüber gesprochen, könnte, glaube ich, schon mhm. auch auf solchen Etappen sehr weit vorne ankommen. Aber ja. der sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich um den Sieg fahre, ist relativ klein. Das heißt, ich ja, scheiße ja. selbst auch diese 5-10% und ich koppel mich ab, weil ich weiß, auf der und der und der und der Etappe werde ich gebraucht oder habe ich bessere genau. Chancen. Und ich meine, das ist nicht, dass das hier auch falsch verstanden wird. Das ist ultra stark. Und ich finde das total gut, dass er so,
ja, ja.
so gut berghoch kommt auch. Und ich glaube halt langfristig auf einer 3-Wochen-Tour gesehen, ist es vielleicht sinnvoller, wenn man mit mehr, ja.
Ja, klar, du weißt nicht, was für eine Planung fährt. Ja. ja, klar, du weißt nicht, was für eine Planung dahinter steckt, klar, aber absolut hast du recht, weil das fällt halt auf. Also ich habe das gestern und der erste Tag habe ich nicht gesehen, aber gestern habe ich genau den gleichen Gedanken gehabt.
Ganz ehrlich, der fährt länger mit, als Chris Froome mitgefahren ja. wäre an diesen Bergen.
Ja, ja,
Chris Froome wäre all out.
Und Chris Froome hätte es gewollt. Ja. Genau, der hätte es gewollt.
Auch da wieder kein Hate an Chris Froome, aber im Prinzip, ja, ich bin echt sauer, dass er seine Karriere, wir haben jetzt über das Karriere-Ausfaden ja auch schon mal gesprochen, dass er seine Karriere halt so ausfaden lassen. Also sein Bankkonto ist nicht sauer, das Bankkonto feiert es krass ab, aber ja, so die Legacy Chris Froome, ich weiß nie, Chris Froome-Fan, aber die ist halt, für mich ist sie tot.
Ja, ja, okay.
Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie der Mann überhaupt mal irgendwie einem pointy end of the race mitgefahren ist. Sondern für mich ist es der Herrscher des Gruppettos.
So, ne? Vor allem, wenn du denkst, so Jahre vorher war er einfach vorne Dominator.
Weil er so der Peiniger. Meinst du, der wird, wenn er jetzt im Gruppetto auftaucht, dann mobben die den? Weil der hat die ja teilweise aus dem Zeitlimit rausgeballert da vorne. Und jetzt hängt er da hinten und guckt sich so um und so, sorry Leute, tut mir leid. Das
ist so wie jeder Mafiosi-Film, so, wo du halt irgendwelche Leute in den Knast gebracht
genau,
hast, der dann immer selber im Knast ist. Dann sitzt er da mit den Bros.
Genau.
Okay.
Na, Jungs.
Hallo, wir fahren hier safe, oder?
Genau. Bitte stellt
Ackes, kannst du mal langsam am Berg fahren?
Okay, ja. stark. Also dann okay, jetzt zur Etappe. Fahnenburg.
Ja, genau.
Ist vor 14 Monaten noch Conti-Fahrer gewesen. In einem in A-Block-Team und ein paar Monate davor, also sagen wir mal so, am 31.12.2022 ist er auf dem gleichen Level gefahren, rein statistisch, wie wir beide, in einem Clubteam. Dann ist er für die 23er-Saison gewechselt zu A-Block und ist mitten in der Saison schon hochgezogen worden oder verpflichtet worden von DSM, Devo, ist ein halbes Jahr Devo gefahren, ist jetzt eigentlich Neopro und ist dann als Neopro fährt in der Neopro-Saison die Tour de France und strahlt wie ein Geisteskranker da vorne rum. Und ganz ehrlich, wenn die das ausgefahren wären, hätte der den Bardet aber sowas von verraucht.
Ja.
Der ist nicht mal mehr richtig vorbeigekommen. Der ist aufgestanden, der Bardet am Ende da. Ja. Und musste sich ja nach 5 Tritten wieder hinsetzen. Hat dann darüber geguckt. Weiß nicht, was er gesagt hat, aber vielleicht, Bro, fahr mal ein bisschen langsamer, sonst komme ich hier nicht drüber.
Ja. Das habe ich auch gedacht, so, dass Bardet konnte, also das war ja so irgendwie abgesprochen, klar, aber Bardet konnte auch froh sein, dass es auch sein Teamkollege war. Also,
ja, safe. Wenn der einfach weiter von vorne gestrahlt wäre, mit seinem, in Anführungsstrichen, Lead-Out, Wenn der ein bisschen schneller gefahren wäre, dann wäre der gar nicht vorbeigekommen.
Ich habe auch gedacht, so Frank van den Broek, nach dem Tag, den er da vorne abgearbeitet hat,
ja,
musste er auch sagen, ja komm, also erste Tour, erste gelbe Trikot könnte er sich holen und macht dann auch einfach wirklich Teamhierarchie und sagt, okay, alles klar, so ist der Plan.
Wie hättest du entschieden, als sportlicher Leiter?
Ja, wahrscheinlich, ja, genauso vermutlich im Sinne von, aber auch Bardets letzte Tour.
Letzte Tour,
so.
Franzose, das, ja, nie im gelben Trikot. Ja, ja.
Also im gleichen Moment denkst du so, Frank van den Broek kann das wahrscheinlich vielleicht dann nochmal schaffen. Vielleicht auch nicht, vielleicht ärgert sich van den Broek irgendwann, wenn er halt so ewig dann vielleicht sowas hinterherfährt, klar. Mhm. Aber ich hätte es wahrscheinlich genauso entschieden.
Ja, ich glaube, ich auch. Ich hätte es dann versucht, aber es hat leider nicht geklappt, weil die Etappe zu schwer war. An Bardets Stelle hätte ich sonst mir eine Lücke genommen. Wenn van den Broek noch in der gleichen Gruppe gewesen wäre, hätte ich den sozusagen ins gelbe Trikot, also am nächsten Tag, sorry, war ein bisschen verwirrend. Am nächsten Tag, wenn die Etappe nicht so schwer gewesen wäre, hätte ich mir an Bardets Stelle einfach 10 Sekunden Loch gegönnt. Van den Broek switcht dann ins Trikot und dann hätte ich dann am Tag danach gesagt, so ey, Frank, jetzt gehst du nach hinten und holst dir 5 Minuten.
Ja. Das hätte man bestimmt was gedacht, da hätte man das anders planen können. Genau so muss man aber auch sagen, hat Frank van den Broek jetzt weiße Trikot zumindest geholt. Dann hatten sie zumindest, und grün, genau, stimmt. So theoretisch hatten sie jetzt 3 Trikots am nächsten Tag.
Ja, nee, war auf jeden Fall, klar. Also für DSM eine Riesenaktion. Ich war auch das erste Mal pro DSM seit langer Zeit.
Stimmt.
Und ja, dann, also ich fand's einfach sehr, sehr krass, wie er sich hat zurückfallen lassen, um Bardet abzuholen, den ranfährt. Mhm. Und dann ist er halt immer noch deutlich stärker als die anderen Kollegen in der Gruppe gewesen. Der hat da Leute abgestellt, wie Mohoric und sowas. Also das sind ja absolut, also jede Gruppe der Tour ist sowieso immer gespickt mit Leuten, die normalerweise irgendwie bei einem Punkt 1 oder einem Punkt Pro rennen, um die Top 10 und um Sieg fahren. Also das ist immer krass.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Etappe, ich habe ja gesagt, Ausreißergruppe kommt durch.
Ja.
aber als wir den Stream gesehen hatten und die Live-Ticker als am ersten Anstieg waren, ich gucke in die Gruppe rein, immer so, oh, da sind aber auch, da haben sich auch gute Fahrrad rauskristallisiert. Da habe ich auch gemeint, so, wenn die erste Gruppe, die steht, ist bergfest. Weil die können, vor allem werden die am Berg wegfahren können. So, und dann wird es halt genau so solche Fahrer halt da geben vorne. Und dass so ein Frank van den Broek so stark fährt, das hätte ich jetzt in dem Moment nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so ein Statist vorne mit drin. Ich weiß, wir haben schon mal gesagt, dass er ganz gut fährt, aber ich habe gedacht, das wäre so auch so ein DSM-Statist. Sorry, no offense, aber so ein bisschen wie wenn so 2 Total Energy-Fahrer drin sind. Oh. aber mein Gott, also tut mir wirklich leid, aber manchmal ist es irgendwie so. Mhm. Und ich dachte, so wäre er auch da drin, aber der hat das ja abgerissen. Ganz kurz, er hat auch mit Leistung hochgeladen, um in die Gruppe da reinzukommen.
Er hat mit Leistung hochgeladen?
Ja.
Was ist das denn für ein König? Fahren.
Das ist ein wirklich, er hat mit Leistung hochgeladen und Kevin Wackeland, Etappe 2, auch mit Leistung hochgeladen. Ich bin glücklich, das glaubst du gar nicht.
Der Lukas, mal hier direkt on air, ein Video? Kleine Analyse?
Ja, können wir gerne machen.
Kleine Analyse?
Können wir gerne machen.
Also, sag mal die Zahlen, interessiert mich jetzt mal.
Ja, okay. Also Frank van den Broek, ganzer Takt, ist erstmal, nehmen wir mal vorweg, 5 Stunden 44, erste Etappe, 3,6 Watt pro Kilo, okay, 250 Watt Average, ne, weil viele Rollphasen. Erster Anstieg, 4,5 Watt pro Kilo mit 307 Watt Average, die ganze Stunde, also die ganze Part, wenn es nur den letzten Anstieg hast, dann bist du jetzt bei 4,7. Das war kontrolliert, das war in Ordnung. Als sie weg waren, konnten die erstmal kontrolliert fahren. Weggekommen mit, ja, sagen wir mal so 1000 Watt Peak im Sprint und dann zwischendurch halt so eine 3,5 Minuten mit 320 Watt, also nichts Wildes. Die sind am Anfang ja wegfahren lassen worden noch. Mhm. Und Jonas Abrahamsen musste ja komplett da ran stiefeln. Was ich interessant finde, der ist der vorletzte Anstieg, das ist nicht San Leo gewesen, sondern der danach, ne?
Warte mal, ich lass dich jetzt mal hier nicht weiter brabbeln, weil wenn wir ein Video daraus machen wollen, dann ist es wahrscheinlich Sache, besser, wenn du das dann auch visualisieren kannst.
Mache ich auf jeden Fall, aber eine Sache will ich nochmal sagen, der ist im Anstieg dann 10 Minuten mit 412 Watt Average gefahren,
ja.
Puls 180, bei 70 Kilo ist online angegeben.
Vielleicht 70 Kilo? Weniger. Ich glaube nicht.
Ja, das hab ich nicht gedacht, das habe ich auch nicht gedacht.
Der sieht winzig aus und der sieht auch nicht schwer aus.
Das habe ich auch gedacht. Egal, nehmen wir mal die Kilos raus, wäre jetzt theoretisch egal. Bei Strava hat er selber oder ist errechnet, dass er 383 Watt Schwelle hat. Ganz ehrlich, die kaufe ich nicht. kaufe ich nicht, weil der muss höher sein. Weil dem Anstieg fährt er schon 10 Minuten auf 412, müsste also quasi über, also der fährt EB quasi dann. Und im Finale, ich sag mal so, anders. Das werde ich vielleicht nicht so als Video machen können, weil es nicht ganz einfach ist. Was schätzt du denn im Finale, was er an Führung fährt?
Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Willst du das wirklich jetzt hier schon freisgeben und analysieren? Weil das wäre genau meine Frage gewesen. Was fahren die denn eigentlich da? Was hat der noch für Führung gezogen? Weil die sind ja schnell unterwegs gewesen. Die sind irgendwie paar 50 gefahren.
Das ist richtig.
Ja, kannst du jetzt entscheiden.
Dann machen wir Folgendes.
Wir lösen es im Video auf.
Dann lösen wir es im Video auf. Dann müssen wir gleich noch zur zweiten Etappe was sagen.
Gut, dann sagen wir was zur zweiten Etappe. Wenn wir mit der ersten Etappe jetzt eigentlich so einigermaßen durch sind. Cool, fand ich eigentlich noch hinten. Van Aert gewinnt den Sprint. Ist sehr happy gewesen darüber, dass er den Sprint gewinnt und auf dem Level hier ist bei der Tour. Ansonsten kommt da eine Gruppe an, die ist, lass mich gucken, fast 50 Fahrer groß. Und dahinter ein Riesenloch. Also dann, wenn du nicht in der Gruppe warst, hast du automatisch halt 15 Minuten kassiert. Da siehst du halt genau, wo du abgekoppelt, wo die Leute abgekoppelt wurden. Krasse Tour, krasser Tour, Auftakt. Ging dann direkt schwer weiter. Nächste Etappe nach Bologna, wo du auch das Finale gefahren bist. Wieder eine Gruppe. Und wieder kommt die Gruppe durch.
Weil auch fahren gelassen worden, am Ende dann doch wieder mit Tempo, aber war ja irgendwie auch fahren gelassen worden, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich meine, was haben die für Zeiten bekommen zwischendurch? Und diese Etappe stand ja so ein Zeichen von Fatigue Resistance, habe ich ja gesagt, was ich interessant fand, gerade halt bei Kevin Wackerlund, der jetzt vorne in der Auslassergruppe war, der halt den ganzen Tag schon geackert. Und da musst du halt am letzten Anstieg ziemlich genau, was haben wir dann halt noch, 10 Kilometer vor Ziel, Abfahrt runter, also dann halt letztendlich, wo du aktiv auf dem Pedal richtig stehen musst, sagen wir mal so 6 Kilometer bis ins Ziel, musst du einen Anstieg fahren, der 1,8 Kilometer lang ist, durchschnittlich 10%, aber das täuscht, Leute, weil zwischendurch Phasen von dieser San Luca-Anstieg, zwischendurch Phasen von 20%. Man kennt es vielleicht noch von Swift, man tritt voll rein und man ist übelst langsam. Und ich habe damals so am halben Anstieg, glaube ich, bei Swift habe ich das Ding aufgegeben, weil ich dachte, was ist das für eine Kacke hier, die verarscht mich doch. Und ich sag dir, wenn es fährst live, dann ist das einfach true. Dann ist das einfach, ich bin einfach ich bin das ja hochgefahren, ich hatte eine verdammte 50er Kadenz bei 400 Watt an dem Anstieg. Ey, weißt du, wie unangenehm das ist?
Was auch krass, du hast eigentlich schon genau den richtigen Punkt angesprochen mit Wackeler und Fatigue Resistance, weil bei Eurosport haben die relativ früh gesagt, das Ding ist durch, die Gruppe gewinnt. Dann dachte ich mir aber so, erste Mal kurze San Luca, da hatten die noch 30 Kilometer und irgendwie 3 Minuten 50. Und normalerweise, sage ich mal früher, auch noch vor 5-6 Jahren, wäre das Ding völlig in die Hose gegangen für die Auslassergruppe, weil die wären den Anstieg deutlich langsamer gefahren und die wären halt immer langsamer geworden zwischen den Anstiegen. Aber jetzt mittlerweile sind die halt auch so in der Lage, weiterzufahren. Die ermüden halt irgendwie kaum. Die werden nicht langsamer, die haben einfach viel bessere Fueling-Strategien und können dann halt einfach sagen, so gut, also ich bin den ganzen Tag so ein bisschen ich bin den ganzen Tag irgendwie so Fatmax, bisschen Schwelle irgendwie gefahren, aber ich habe noch so viel Kohlenhydrate an Bord. Das heißt, wenn ich dann irgendwie das erste Mal San Luca gefahren bin, ist da ein Flachstück und da fahre ich halt nicht viel langsamer als ein Feld. Und früher wären die halt so viel langsamer gewesen als ein Feld. Und dann heben die sich was auf, können noch einmal da hochbrettern und ist das Ding durch. Aber ich war mir halt zwischendurch halt überhaupt nicht mehr sicher, ob die vorne durchkommen, weil in der Vergangenheit sind halt viele, viele Gruppen einfach hinten raus so langsam geworden und die haben wir dann vor allem an den Anstiegen halt richtig viel verloren damals.
Genau, definitiv. Und dass das möglich war, Thema Fatigue Resistance, guckt euch das Video gerne nochmal an, was ich da gemacht habe. Ich bin 6-mal diesen Anstieg hochgefahren, das war eine ganz tolle Idee. dass das möglich ist und dass das dadurch möglich ist, kann ich auch nochmal nachweisen, weil auch da Kevin Wackerlin, Ehrenmann, lädt mit Leistung hoch, fährt den ersten San Luca-Anstieg, wurde er 2-mal überfahren, fährt dort hoch, 6 Minuten 11, mit 6,7 Watt pro Kilo. Mhm. Also war schon ein ordentlicher Effort, muss man einfach sagen. Das ist eine ordentliche Zeit. Und hinten das Feld, ich habe Maxim van Hiels Daten, auch er, dieses Jahr Ehrenmänners, lädt auch mit Leistung hoch, ist auch ganz gut da hochgefahren. San Luca-Anstieg, 6 Minuten glatt, also sind halt hinten 11 Sekunden, Erstanstieg, 11 Sekunden schneller, fährt auch 6,7 Watt pro Kilo da hoch. Ja. Also am Ende haben die gar nicht mal so viel gut gemacht, weil aber auch vorne, ich habe es ja gesehen, der erste Anstieg sah verhalten aus, ich habe ja noch ein paar Fotos
gemacht. Die sind aber voll da reingeoxt. Also der Total Energy Dude ist ja unten reingefahren und der hat ja schon Finale. Für den war ja 250 Meter später Ziel. Ist er Jordan Giga.
Ja. ich dachte mir auch so, wenn du nicht weißt, was da passiert an diesem Anstieg.
Ich hoffe mal, dass der zugehört hat im Briefing und dass ihm das gesagt
aber du, hat. Ja, muss ja auch, die kennen ja auch alle den Anstieg. Aber Lennart, dieser Anstieg, der kommt anders, der kommt richtig böse. Du denkst so, ja, fahre ich da mal eben hoch, du nimmst in Geschwindigkeit mit. Du hast irgendwann eine Doppelserpentine und danach diese Galerie auf der rechten Seite, diese 20%. Du kommst wirklich nicht mehr vom Fleck, wenn du da nicht richtig Torque drauf bringst. Ja. Ich fahre da 400 Watt, um weiterzufahren. Bin Schlangenlinie 400 Watt da hochgefahren und da musst du halt richtig auf dem Gas stehen. Wenn du da nicht mehr performst, dann bleibst du halt stehen. Ja. Deswegen kannst du dich auch so stark verrennen da an der Stelle. Ich habe ja in meinem Video auch so einen Bro gehabt, der gemerkt hat, oh, hier kommt jemand von hinten, wollte ja dann so ein bisschen vor mir wegfahren. Ey, der ist so explodiert später. Das war witzig. Ey, das war Real Life Swift. Das war wirklich Swift Real Life. Ich bin dann im Abschnitt hochgefahren. Da war rechts ein Typ, der hochgelaufen ist. Props an diesen Guy. Der ist dann hochgelaufen. Das war ein Elefantenrennen zwischen mir auf dem Rad und er als Läufer. Das war genau wie Swift. Der lief seine 7 km/h. Ich fuhr meine 8,5 km/h. Ja. Da tat sich gar nichts. Da fehlte noch so ein Ride-On und gut ist. Das war sehr, sehr witzig.
Wie schnell ist Wackelner beim zweiten Mal dann hochgefahren? Weil ich tippe mal, der ist noch schneller hochgefahren, oder?
Und dann fährt er beim zweiten Mal 5,25 da hoch. Boah. Nach einem Tag von 190 Kilometer insgesamt. Davon, was haben wir jetzt, Energieumsatz, 3100 Kilojoule Energieumsatz. Einen guten Arbeitertag. Auch da 3 Watt pro Kilo haben es ganz gut zwischendurch gemacht, muss man sagen. Normalized Power von 2,59. Mhm. Fährt er halt im letzten Anstieg nochmal 7,4 Watt pro Kilo da hoch. Mit 20 km/h. Und das brauchst du dann auch, um halt dann entsprechend auch wegzukommen und auch gegen das Feld bestehen zu können. Klar, da war noch am Ende ein bisschen Zeit, aber hätte er einfach eine ganz normale Performance abgerissen, einfach hochzufahren wie andere, dann hätte das auch nicht geklappt. Und der fährt 5,25, was genau auch die Zeit entspricht, wie letzten Oktober, als dann die...
jetzt fällt dir das Rennen nicht ein, ne? Ja, das fällt
Emilia,
mir auch. Giro Emilia,
genau. Also Giro Emilia in der letzten Auffahrt einfach Pogacar gegen Roglic mit Adam Yates, der von vorne gefahren ist. Die fahren 5,25 und Kevin Wackelmann fährt auch 5,25, 7,4 Watt pro Kilo, fährt die gleiche Zeit wie die letztes Jahr.
Wie schnell sind die denn kann natürlich dann hinten auch gefahren? Also wie schnell sind Pogacar und Vingegaard hochgekommen?
Du spielst mir die Bälle jetzt zu, das gibt's ja gar nicht. fährt dann auch diese Leistung hoch. Die fahren... hinten, Moment, ich muss noch
5 Minuten 10? 5 Minuten glatt?
5 Minuten, ich glaube, beste Zeit, Pogacar ist 5,06.
Boah.
2300
vorne. Der verliert ja, der Wackeler, nach dem ganzen Tag vorne, verliert ja ungefähr so viel berghoch wie alle anderen, außer Vingegaard.
Ja.
Also die anderen, also, ich sag mal so, dass so 10 Sekunden gehabt haben, so Gruppe Roglic, Roglic, Pitcock und Co.
Ja. Ja, genau.
Alter.
Der fährt so die Zeit, die so, und ich habe ja geguckt, Gruppe 2, also jetzt nicht Evenepoel und Carapaz, sondern die dahinter, die sind ja auch kontrolliert schnell da hochgefahren. Und er hat wirklich, der wäre damit vielleicht da mitgefahren, keine Ahnung, vielleicht hat 10 Sekunden verloren, weiß ich nicht. Ja, dem wie gefahren wird, ne? Die haben ja auch ein bisschen anderes Pacing, andere Strukturierung, aber der liefert halt im letzten Anstieg, liefert der noch richtig ab. Ja. Muss man einfach sagen. Und deswegen hat es dann auch funktioniert, dass er das dann noch hält. Also das war schon eindrucksvoll. Und der ist auch da, also ich war am Streckenrand, saß nochmal ein deutlicher Gap zwischen seiner Geschwindigkeit und den anderen Fahrern.
Ja, der ist halt, also Abrahamsen hat es ja kurz versucht, war auch, der fährt halt unglaublich gut mit Auge, der weiß genau, was er kann, der fährt so sein Pacing. Ja. Das hast du beim ersten Mal drüberfahren schon gesehen, wo der unten rein als einer der ersten gedroppt wird. Und dann wie so, kennst du dieses Simpsons-Meme? Wo der immer wieder aus der Bar geschmissen wird und dann wieder hinter ihm auftaucht, so war das ein bisschen, weil dann taucht er auf einmal oben über die Kuppe, holt er sich wieder die Bergpunkte, nachdem der eigentlich als einer der allerersten abgekoppelt wurde, das erste Mal da hoch.
Ja, das ist stark.
Der fährt halt sehr, sehr gut mit Auge, der guckt, glaube ich, sehr viel auf seine Wattzahlen.
Ja, genau, das ist, also wenn du so halt kannst, dann kannst du halt Effizienz fahren, das Beste daraus holen, ne? Also das merkt man ja wie bei dem ja auch. Der fährt ja auch keine Hauruck-Aktion, sondern halt einfach mit dem, wie er es kann.
Ja.
Bis auf erste Auslassergruppe, wo er hinterher musste, so ein bisschen wahrscheinlich.
Ja, das hat wehgetan.
Ganz so UNX, so Leute, wir haben hier keinen, macht was. Na, auf jeden Fall fährt Kevin Wackelmann dann halt mit 405 Watt Average nach Richtung Ziel und dann wird es auch schwer, die wieder einzuholen, weil dann hast du erstmal die Abfahrt, da kriegst du den halt nicht und dann hast du Flachebene, wenn er dann noch so performen kann, dann wird es natürlich auch super schwer, hat er stark gemacht.
War eine coole Etappe hinten, Pogacar testet alle und Vingegaard fährt hinterher, als wäre er nie im Krankenhaus gewesen mit schweren Verletzungen. Ja. Alle anderen stehen praktisch. Roglic hatte schon eine kleine Lücke. Ich habe gelesen, erst schlecht positioniert und dann nicht die Beine gehabt. Er hat ja schon eine Lücke, bevor er attackiert, bevor Pogacar attackiert hat. Der wäre safe nicht mitgefahren. Dann Remco geht hinterher, aber kann nicht sofort reagieren, genau wie Carapaz. Die beiden fahren dann zu zweit hinterher, beziehungsweise ich habe ein cooles Video gesehen, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, wie Remco dann zu Pogacar hingeht, der sich auf der Rolle ausfährt und Pogacar fragt nur so, are you in yellow? Und der sagt so, no, I'm in white, you're in yellow. Und dann sagt der Pogacar, und da habe ich mir schon gedacht, was macht der Typ da? Yeah, I left a gap. Und der wollte halt schön nochmal eine Sekunde dazwischen gemogelt bekommen, damit er nicht in gelb ist. Okay. Ich habe es mir schon fast gedacht. Ich dachte mir so, okay, als einziger, Carapaz kommt ja von hinten, oder Remco und Carapaz kommen von hinten reingefahren in diese Dreiergruppe, da ist ja noch der Total Energy-Fahrer drin, und ballern halt sofort drüber. Vingegaard reagiert, aber Pogacar bleibt so sitzen und denkt so, okay. Und dann hat Remco noch gesagt, ja, Carapaz didn't pull. He didn't want to pull.
Er hat nicht mitgeführt.
Ja. Interessant aber auch, dass, also Carapaz scheint sehr gut drauf zu sein. Remco hat wohl 2,5 Kilo verloren seit der Dauphiné. Und ich glaube, mit 2,5 Kilo weniger fährt es sich auf einmal dann doch ein bisschen anders berghoch. Ich bin gespannt. Alle waren da, außer Roglic. Und dafür war Carapaz da.
Ja, das ist richtig.
Und die Ineos-Jungs waren natürlich auch nicht da. Also, was heißt nicht da? Das waren 21 Sekunden.
Ja.
Aber, ja, das ist schon immer so ein
bisschen. Ich muss aber auch dazu sagen, man muss aber auch sagen, na klar, das ist dann irgendwo ein bisschen auch extrapolierbar. Ich meine, wir wissen auch, dass die Jungs halt auch bei langen Anstiegen gut fahren, aber ein 5-Minuten-Anstieg mit 20% zwischendurch mit so einer Attacke ist halt auch nicht das gleiche wie
ein langer Anstieg. Aber das kann Roglic eigentlich immer. Roglic hat auf beim Giro d'Emilia, glaube ich, schon.
Der hat dann gewonnen.
Schon dreimal gewonnen, wenn ich mich richtig. Ja, also, der ist eigentlich an diesem Anstieg ein absoluter Spezialist. Das heißt,
er hat eigentlich genau das gemacht, was Pogacar gemacht hat. In dem Moment attackiert er sonst.
Genau.
Im letzten Abend.
Das heißt, entweder, das kann man natürlich jetzt auch ein bisschen mutmaßen, haben sie einen anderen Trainingsansatz, hat sich seine Physiologie ein bisschen verändert, ist er nicht mehr so spritzig und dafür vielleicht noch ein bisschen dieseliger und kann dann im Hochgebirge besser zurechtkommen. Es ist ein allgemeiner Fingerzeig für seine Form. Schwierig zu sagen.
Ja, eben. Also wäre vorsichtig, jetzt halt zu viel zu sagen, aber ja, seit auch gestern, als ich da geschaut hatte, ist er mit Blasov, war hinter ihm, sind die ja in der Gruppe gefahren.
Blasov war weiter vorne, ne? Der war weiter vorne und hat dann gewartet.
Ja, genau, das ist das, was ich halt nicht gesehen hatte, weil ich hatte super schlechtes Internet dort, ich konnte übertragen nicht gucken, aber ich konnte nur diese zwei Auffahrten sehen. Und du konntest halt den Blick sehen, es war so straight face bei Roglic, so wie er hochgefahren ist, aber auch einfach straight face, straight pace, also einfach ganz normal, so mit bestmöglicher Geschwindigkeit da hochgefahren, aber nichts Agierendes. So ein bisschen wie Remco, auch schwierig zu lesen. Also ich habe ja die Bilder auch gerade hochgeladen, du siehst Remco, der könnte jetzt auch gerade einen Fatmax-Effort fahren.
Ja.
Und Carapaz siehst du halt, der arbeitet richtig dahinter. So, und Remco war super schwer zu lesen, aber der und Roglic hatten einfach so straight face und Roglic war halt nur einfach deutlich langsamer.
Ja. Also bleibt abzuwarten, was man da jetzt reininterpretieren kann. Wir haben jetzt eine flache, leichte Etappe heute. Und dann geht's zum Galibier. Ah, da kann ich noch was nachtragen. Du hast es bestimmt auch schon gesehen. Wir haben natürlich wieder schlauere Zuhörerinnen und Zuhörer gehabt als uns selber.
Ja, stimmt.
Das Souvenir.
Gut, dass wir die haben.
Henri de Grange. Ja, ne? Es gibt zwei. Es gibt Jacques Audet und Henri de Grange. Genau. Henri de Grange wird normalerweise immer am Col de Galibier vergeben, egal ob es der höchste Berg der Tour ist. Es sei denn, der Galibier ist nicht drin, dann ist es beim höchsten Berg der Tour. Deswegen haben wir dieses Jahr die Situation, dass der Galibier das Henri de Grange Souvenir ist und nicht der
höchste Punkt.
Der höchste Punkt, ja. Das hilft mir. Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es ist nicht der Iseron, sondern es ist der andere auf 2,8. Der ist es Cime de la Bonnette? Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall.
Cime de la Bonnette ist richtig.
2,798, ja. Das fand ich auch nochmal ganz interessant.
Definitiv. Also vielen, vielen Dank an unsere Community, die natürlich dann deutlich mehr Intelligenz beweist oder in dem Moment besser googeln konnte als wir. Also finde ich gut. Grüße, dass wir da, gut, dass wir da mal drauf berufen können. Also liebe Grüße an der Stelle. Finde ich gut. Also ja klar, also wird am Mittwoch entschieden, wird am Mittwoch ausgefahren. Mittwoch? Ganz kurze
Dienstag?
Dienstag.
Wann ist denn der erste Ruhetag? Nee,
jetzt bringt es mir durcheinander.
Ha, erster Ruhetag ist der 8.7. Genau, das heißt, ja, Dienstag geht es in Galibi hoch. 139 Kilometer nur die Etappe.
Ja, jetzt mal ganz kurz, bevor du jetzt weiterredest, ich wollte nämlich dir die Frage stellen. Glaubst du, da passiert jetzt was im Nachhinein? Wir hatten ja gesagt,
da passiert nichts.
Jetzt an der jetzigen Stelle. Ich wollte das für dich auftakten. Also, passiert was oder nicht?
Wenn man sich die ersten beiden Etappen anguckt, kommt dann eine Ausreißergruppe durch. Das ist echt so. Kannst du auch jetzt schon machen, weil die Abstände schon so riesig sind. Weißt du, ich habe gestern gedacht, warum fährt ein DSM nicht? Was soll denn das? Da habe ich geguckt, der Bestplatzierteste in der Gruppe hatte 19 Minuten. Da dachte ich mir so, okay, alles klar. Also die erste Etappe war schon so schwer, dass sich das halt irgendwie...
Du musst auch gar nicht arbeiten.
Nee, du musst halt gar nicht arbeiten. Du musst halt irgendwann, kannst dir in 18 Minuten geben, dann kannst du hinterherfahren, wenn es ums gelbe Trikot geht. Deswegen haben die auch nicht viel gemacht. Ich glaube auch, dass da jetzt eine Ausreißergruppe durchkommen kann, weil die haben ja immer, also da sind ja noch mehr Zeitabschnitte dazugekommen. Kannst ja immer noch eine Gruppe fahren lassen, die wahrscheinlich im Schnitt 25 Minuten Rückstand hat. und dann kontrolliert das halt hinten irgendjemanden. In dem Fall wird es UAE sein, es sei denn, Pogacar zieht heute mal die Bremse im Finale. Aber ansonsten ist UAE in Gelb und dann müssen die da so ein bisschen ihr Ekelstempo fahren. Boah, ich glaube, Pogacar, wenn er sich gut fühlt, dann probiert das mal, aber eigentlich ist der Berg jetzt nicht dafür ausgelegt. Man kann nicht, ich bleibe bei meiner Prognose, es ist so eine Etappe, wo halt, da werden ein, zwei Leute merken, oh, irgendwie die Höhe, scheiße, mir geht's gar nicht so gut und dann werden die so hinten raus droppen wie Ben O'Connor letztes Jahr. Und da werden wir ein, zwei verlieren. Genau, wenn wir ein, zwei Leute halt verlieren.
Ja, das kann gut sein. Also ich habe auch gerade mal reingeschaut, du hast noch 20 Kilometer Abfahrt bis ins Ziel. Ich kann zu der Abfahrt nicht so viel sagen, aber selbst wenn du halt oben irgendwas provozierst, musst du auch das nochmal halten bis ins Ziel. Ne? Das ist also,
ich glaube, das geht ja nicht schon. Oben, also das geht, ist ja straight eine Abfahrt auf der steileren Seite. Ich glaube, da musst du gar nicht mehr so viel Effort leisten, da musst du halt laufen lassen. Aber ja, ich
du musst halt auch lange provozieren, damit du Zeit wirklich auch rausfährst, weil auch nicht, wie du schon sagtest, nicht die steile Seite, sondern die einfachere Seite, 5% im Schnitt auf 23 Kilometer, da muss halt, keine Ahnung, die was machen wollen, müssen auch von vorne fahren und dann musst du die Frage stellen, hast du auch die Kapazitäten dafür? Also, wissen wir, sehe ich es jetzt nicht.
Das Einzige, was man halt sagen kann, ist, der wird hinten raus steiler. Also, das heißt, da hast du schon so ein paar, und höher genauso, je höher es geht, desto steiler. Also ab 2100 Meter hat er dann schon mal 6, 8, 8, dann kurz wieder 4, 9, 4, 6, 4, 9, 7, 1, 4, 5, 9, 1. Also du kannst schon ein bisschen was machen, vor allem wenn du merkst, dass da jemand ein bisschen am Zappeln ist. Aber so per se ist es jetzt nicht der Anstieg, wo du extrem viel machen kannst.
Wir sind gespannt. Also ich gehe auch ein bisschen bei deiner Aussage mit, kann ich mir gut vorstellen. Und kann auch sein, dass alles anders passiert, alles anders kommt.
Für gewöhnlich kommt alles anders, wenn wir hier solche Voraussagen treffen. Ich weiß noch, wie wir die eine Etappe letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr gesagt haben, da kann man richtig was machen, da ist genau gar nichts passiert. Die oben auf dem Flug, wo Kemner fast ins gelbe Trikot fährt. Ah, apropos Kemner.
Ja, doch, Kemner, da ist was passiert. Doch.
Was ist da passiert?
Ja, Kemner ist fast ins gelbe Trikot gefahren.
Ja, genau. Apropos Kemner.
Meint ja, siehst du?
Kemner wechselt. Little Track.
Das habe ich nicht bekommen. Ach, geil, echt?
Das ist natürlich noch nicht offiziell, aber gut informierte Quellen auf Twitter haben gesagt, es sieht sehr danach aus, als würde er wechseln. Und ja, eigentlich wollte man bei Bora ihm auch pauschal erstmal trotz seiner Verletzung einfach eine Verlängerung geben, damit er sich nicht stressen muss, aber hat sich anscheinend dann auch entschieden, komplett zu wechseln. Und
ich bin gespannt, was Bora, wie sich die auch neu aufstellen dann.
Ja, die stellen sich generell ja schon ganz gut neu auf, ne? Müssen wir jetzt eigentlich immer Red Bull Bora Hans Grohe sagen oder sagen wir RBH, wie das Kürzel? Oh Gott, ich weiß nicht. Wie lange werden die Leute weiter Bora sagen?
Ich glaube immer.
Immer. Die haben ja anscheinend die beiden Van Dijk-Brüder im Visier. Die haben Tratnik im Visier. Sie haben ja wohl Laurence Pitty im Visier.
The Soldier.
Laurence Pitty. Dann haben sie, ich glaube, noch einen weiteren Fahrer, wo ich gesagt habe, oh, guter Transfer. Oh, mir fällt da jetzt gerade nicht ein.
Reichen wir nach,
aber ich glaube, die stellen sich jetzt halt vor allem, oder die stellen sich halt so auf wie die anderen Top-Teams. Da sind Fahrer im Kader, die werden als Helfer, ich sag mal, missbraucht. Die werden überall anders Ergebnisfahrer.
Ja. So, aber hart gesagt, so muss es ja auch so ein bisschen machen. Also guck dir UAE Rooster an für die Tour. Also ja. musste da Kapitän als Helfer haben für den Toursieg.
Ja.
Was und, ja wahrscheinlich deren Intention noch ist.
Ja, und deswegen glaube ich, also dass man muss sich um die keine Sorgen machen. Per Kemner passt für mich sehr gut eigentlich vom Fahrstil zu Little Track. Jetzt auch wenn du dir den Tourkader anguckst. Du hast Pedersen, der fährt seine Sprint-Siege ein.
Wir brauchen niemanden.
Genau, und dann hast du halt, ansonsten ist es halt ziemlich offen. Genau, da kann halt jeder so ein bisschen auf Gruppen gehen und sowas. Das ist eigentlich eine gute Truppe für ihn, ein gutes Team.
Gutes Umfeld, ja. Wenn das klappt und er da sich ausprobieren kann und dann erfolgreich fährt, freut mich sehr, weil wir kennen ihn ja auch ein bisschen persönlich. Ich finde, also Lennart immer mega netter, mega korrekter Typ. Würde mich freuen. Ja. Ganz kurz, bevor wir hier abrappen, soll ich nur ganz kurz so eine kleine Geschichte erzählen, wie ich gestern zum Anstieg kam, oder soll ich das lassen?
Wenn die Geschichte unterhaltsam ist, dann würde ich sagen, hause raus. Ich schiebe noch eine Sache vor,
klar.
Weil wir hier in letzter Zeit auch gar nicht mehr so viel über Coaching und Trainingspläne gesprochen haben, das aber auch die Sache ist, die das Ganze hier möglich macht. Also schaut gerne nochmal vorbei und empfiehlt vielleicht auch unsere Trainingspläne oder wenn ihr ein Coaching haben wollt, wir haben mittlerweile eine ganze Gruppe an sehr qualifizierten Coaches, die bei uns arbeiten. Wenn ihr am Zeitfahrtraining interessiert seid, Miguel, ich glaube, ist einer der besten Ansprechpartner, also Miguel Heidemann, die es gibt, ist bei uns Coach, gerade wieder aufs Podium gefahren nach einem Ellenbogenbruch. Also der kann auf jeden Fall eure Zeitfahrperformance ein bisschen pushen. Dann schaut einfach mal auf science.cc vorbei, da findet ihr alle Sachen zu unseren Coaching-Angeboten. Und jetzt darfst du die Geschichte noch hinterherhauen und dann das Outro machen.
Sehr gut, damit machen wir das Outro. Ganz kurz will ich noch ergänzen, für alle, die jetzt auch in letzter Zeit vielleicht ältere Folgen gehört haben, wo wir das gesagt haben, ihr könnt euch auch für den Juli online für eine License-Diagnostik bei uns einbuchen, weil wir hatten gesagt, im Juli machen wir keine, weil Umbauarbeiten stattfinden sollten. Die werden jetzt doch noch nicht stattfinden, das dauert noch ein bisschen. Also wer die alten Folgen gehört hat und irgendwie weiß oder denkt, im Juli gibt es keine Diagnostik, ihr könnt auch gerade als Tour-Hype mal schauen, was bei euch, sag mal, der Science-TÜV-Prüfstand so sagt und mal in die Spiro pusten, wenn ihr wollt. Also meldet euch da gerne, Link haue ich nochmal hier auch unter die Folge. So, genau, also gestern war da der San Luca-Anstieg. So, ich bin mit dem Auto hingefahren, von Florenz sind es halt anderthalb Stunden dahin.
Mit dem Auto hochgefahren, Ende.
Genau, haben ein paar Leute platt gefahren, war da, tschüss. fahr in den Ort rein, gut, kein Parkplatz, aber ist scheißegal, ich habe mein Fahrrad mitgenommen, ich dachte, gut, da fahre ich mit dem Fahrrad dann irgendwie den Anstieg hoch, anderthalb Stunden habe ich noch, bis das Rennen kommt. So, ich fahre Richtung Anstieg rein, das legendäre Torbogen, fahre mit dem Fahrrad dahin, hatte meine Kamera dabei und so, gucke, und du kennst vielleicht das Moment, da guckst du dahin, Kurve, komplett abgesperrt, Gitter, rechts und links Gitter, ganz, ganz schmaler Weg, rechts dahin, damit keiner auf der Straße rumtouren, damit nachher die Fahrer freien Platz haben, Carabinieri, Polizisten, überall. Ich denke mir so eine Kacke, das sind 1,8 Kilometer, super steil, da komme ich doch im Leben jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad da hoch. Und dann werden die jetzt da schon absperren, da war auch keiner mehr auf der Straße.
Ja.
Und ich so, Kacke, was mache ich jetzt? Schnell Komoot rausgeholt, alles klar, ich kann auch von der Seite hochfahren, diesen Anstieg, und oben auf dem Kloster quasi rauskommen und fahre den Anstieg ein bisschen entgegen und fahre halt so lange runter, bis ich einen guten Spot habe. Weil ich wollte ein paar Fotos machen und es lohnt sich nicht, am Anfang des Anstiegs Fotos zu machen, weil sind alle noch schnell und dann hast du so einen geballten Haufen und Painface gibt's oben ein bisschen mehr als unten. Also dachte ich, ich muss unbedingt da hoch, sonst wird das nichts. Dann bin ich außen rumgefahren, hab mir eine Tour gemacht, bin da hochgefahren und dieser Anstieg von der Seite ist noch viel, viel schlimmer. Also das ist dann halt, wenn du weißt, du musst irgendwie jetzt gerade in wenig Kilometer, in 1,8 Kilometer, dann so viel Höhenmeter, aber wenn du weißt, der eine Anstieg asphaltiert hat 20% und du machst hier gerade bei diesem Anstieg, wo du hochfährst, zwischendurch ein paar Meter flach, dann weißt du ja, was danach kommen muss. Ich bin da hochgekraxelt, ich bin fast gestorben. Also ich bin nur, glaube gestern nur 12 Kilometer Rad gefahren, aber wirklich davon durch, also sehr viele über 400 Watt. Ich bin teilweise 450 Watt gefahren, nur um da hochzukommen. Ich bin so am Sweaten gewesen, es waren 36 Grad wieder ausgelaufen, damit ich irgendwie da oben ankomme. Ich dachte, ich muss da jetzt verdammt nochmal hoch, sonst habe ich nichts davon. Bin da oben angekommen, stehe in der Kurve, stehen da zwei Polizistinnen. Und da sind noch ein paar Leute in der Kurve gewesen, war sehr sortiert, alles klar, jetzt 600 Meter noch gegen die Strecke, dann bin ich oben am Kloster. Und die Polizisten gucken mich an so, nein, auf keinen Fall. Aber wenn ich auch an der Seite jetzt irgendwie mit dem Rad da hochgehe, ganz vorsichtig, ich gehe auch da links hoch, ich mache vorsichtig, wenn ein Auto kommt, nein. Ich will aber zum, hier ist halt, nein. Scheiße. So, das kann doch nicht sein. Jetzt bin ich diese Kacke da hochgefahren, ich muss da jetzt hoch zum Kloster, ich bringe mir auch in der Abfahrt nichts, ich mache ja in der Abfahrt keine Fotos. Dann machen die Fumm und dann sind die weg. Und dann war noch ein dabei, der hat Deutsch gesprochen, aber auch Italienisch, hat dann ganz lieb gefragt, nein, auf keinen Fall, niemand gegen die Strecke, nur mit der Strecke. Nein, ich so, das bringt mir jetzt gar nichts mit der Strecke, da kommt halt nur die Abfahrt. Ja, ich lange überlegt, was machst du denn jetzt? Bleibst du hier, bleibst du nicht hier? Auf Komoot wieder guckt, alles klar, es gibt noch einen Seitenweg, so ein Seitenarm, ist aber so ein Single Trail, so ein Wanderweg Single Trail. Komm, alles oder nichts. Ich dann wieder diesen blöden Berg runtergefahren, diesen Single Trail da entlang, dachte ich, komm, ich gehe da lang. Ey, Lennart, ich bin durch die Walachei gekraxelt mit meinen Radschuhen, den Rad auf dem Arm, mit einer 2 Kilo Kamera noch extra on top. Das Rad war so sackschwer. Ich bin diesen Weg da hoch, so ein Wanderweg, so ein Pilgerpfad da hoch. Ey, ich musste 5-mal stehen bleiben. Ich konnte nicht mehr, mir brannten die Beine. Ich habe echt gedacht, ich muss da jetzt alles gehen, sonst habe ich da nichts von, wenn ich da jetzt nicht oben bin. Was soll ich in der Kackabfahrt Fotos machen? Macht gar keinen Sinn. Ich arbeite mich jetzt Stück für Stück da hoch, bis ich irgendwo dann hinter einer Leitplanke aus so einem Seitenarm da rauskam. Und war halt dann so, geil, ich bin auf der Strecke, asphaltiert, perfekt, guck nach rechts, keine Polizisten, nach links, keine Polizisten, 3-4 Zuschauer, super, ich fahre jetzt gegen die Strecke, ich bin mit so einem Auge so, ne, bloß keine Polizisten gucken, dass sie nicht wieder mich da wegschicken, guck so, alles klar, jetzt gerade frei, sprint so quasi gegen die Strecke, dass ich ganz schnell Meter mache.
Full Cent.
Also bloß, dass damit keiner mich sieht und dass ich, wenn mich jemand wegschickt, dass ich so hoch wie möglich gekommen bin, ne, dass du zumindest sagst, okay, ja, hier kann ich stehen bleiben. Fahr noch ein Stück weiter und weiß, ah, so, die letzte Kuppe noch eine Kurve. Dann stand ich da so, da waren so 2-3 Tour de France Fotografen, so offizielle. Und dann war ich so, ah, bleibst jetzt hier? Und dann habe ich geguckt, eigentlich ganz geiler Spot, die würden um die Kurve rumschießen, kannst ganz coole Fotos machen. Meint so, ja, sind da oben, ist da oben viel los am Anstieg? Habe ich die gefragt, so. Ja, meinte so ein Typ so, ja, schon einiges los, aber sind halt auch, das sind alle Radfahrer, die haben ihre Räder da angelehnt, so. Aber beim Giro ist mehr los, sagt er so, das geht eigentlich noch. So, okay, ganz ehrlich, alles oder nichts. Ich sprint da jetzt Vollgas hoch. Wenn mich einer wegschickt, dann schickt er mich weg, aber habe ich wenigstens versucht. Sprint um die Kurve, komm da oben an. Guck auf dieses da, wo das Kloster ist, ne?
Ja.
Kommen schon die Autos immer entgegen, diese Teamfahrzeuge, ne, die so vorgefahren sind. Da muss man aufpassen, weil es mal sehr viel los. Deswegen verstehe ich auch, dass sie sagen, niemand fährt gegen die Strecke. Komm da oben an, Lennart. Das war Radsportballermann. Da war Anarchie. Jeder rannte kreuz und quer auf der Straße. Die Leute standen da mit Bier auf der Straße. Das war eine halbe Stunde, bis das Rennen kommt. Da waren Radfahrer, die sind im Anstieg runtergefahren, wieder hochgefahren, um sich selber von den Fans anfeuern zu lassen. Da war komplett kreuz und quer Chaos. Niemand hat irgendwas interessiert. Ich habe gedacht, ist das deren Ernst? Weißt du, die einen Polizisten schicken mich weg, weil sie mich 200 Meter nicht entgegen die Strecke fahren lassen. Und hier oben rennt jeder kreuz und quer durch und jedem war es scheißegal. Du konntest machen, was du wolltest da oben.
Ja, wenn du einmal im Promised Land bist, dann bist du ein gemachter Mann.
Das war wirklich Promised Land. Du sahst die Holländer von rechts nach links und da lief das Bier aus. Also da waren Bars aufgestellt, kleine Bars. Und in der Doppelserpentine gab es dann später erst gesehen, eine riesen Leinwand, die rannten alle auf der Straße rum, eine riesen Leinwand, die Tour nochmal gezeigt hatte. Da oben war es, da war komplett alles voll. Dann konntest du irgendwann das Bike hinter die Gitter einmal bringen und dann irgendwie drüber springen und konntest dann an den Gitter stehen und dann stand ich halt relativ weit oben. Aber ich dachte, das kann doch nicht sein. Gut, dass ich hier hochgefahren bin und nicht da geblieben bin bei den Polizisten, weil da oben war komplett Party und konntest auch was von dem Rennen sehen, da in der Abfahrt halt gar nichts.
Es gibt zwei Möglichkeiten, bei der Tour an einen guten Spot zu kommen. Es ist einmal gut vorbereitet und pünktlich zu sein und einfach hart durchzuziehen und nicht aufgeben.
Ja, du musst da
los. Sind zwei Möglichkeiten, ich präferiere mittlerweile in meinem Alter die gute Vorbereitung und das pünktliche Dasein, weil ich genau das, was du da geschildert hast, schon mehrfach gemacht habe und du, es ist immer Stress, es ist immer, scheiße, wann kommt das Rennen? Und dann kannst du es gar nicht richtig genießen. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile so eher der sich einen Plan macht, aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, brauchst du noch 1-2 Jahre, bist du auch noch 1-2 Jahre jünger.
16. Du musst Erfahrung sammeln.
Und dann machst du das auch irgendwann anders, aber es ist gut, dass du es noch hingeschafft hast, weil die Bilder sind ja echt cool geworden, habe ich gestern gesehen.
Die sind, ja. Ich wollte halt diese Emotionen so ein bisschen auffangen in den Gesichtern, weil ich wusste halt irgendwie, da wird es ein paar geben, die kämpfen, nicht im Zeitlimit, aber die werden halt da hochkämpfen an sich. Und ich dachte, ich muss da in diesen Spot ran. Ich habe auch ganz kurz überlegt, ob ich einfach die Polizisten ignoriere und trotzdem hochfahre. Was sollen sie machen, mir hinterherrennen? Also, werden sie ja nicht machen.
Versuch das mal gerne in Italien.
Genau, das habe ich auch ganz kurz überlegt, so, weiß ich nicht, in Italien, ich traue mich hier nicht.
Du kannst dich da ja auch nicht rausreden dann, sondern du kriegst dann eventuell direkt die Handschellen angelegt und darfst nie wieder zur Tour.
Genau, einfach offiziell verbannt, so, Christoph Blum kennt meinen Namen, also.
Also du bist dann im Prinzip auf der gleichen Liste, wo die Alle Omi Opi Frau steht.
Das ist echt so, das ist in einer Zelle, dann sitzt sie immer noch da, immer noch mit dem Schild. Ja,
stell dir mal vor, dann machst du da so eine Aktion. Du gehst da full cent runter, hast den Zeitplan falsch gelesen und schepperst dann im Supertag in das Peloton rein.
Oh, ist ja auch Ende. Ja, das,
die machen das, ist auch die machen das ja schon zurecht.
Ja, genau, das wusste ich ja auch. Ich habe ja auch verstanden, warum die das halt sagt, ne? Definitiv, weil du weißt halt, ne, Tour de France, alle sind besoffen, so da oben, muss man einfach sagen. Das ist auch gut, dass es da Leute gibt, die das halt ganz reglementieren. Aber das ist so witzig, so dieser Kontrast. Da war so ruhig, da waren so 10 Leute in dieser Kurve und niemand durfte auch wirklich nur ein paar Meter hochgehen. Das Witzige war ja, in dem Moment kamen oben, also mit der Strecke, ein paar Leute runterspaziert. Ja. Die kommen der Strecke entgegengelaufen. Mit der Strecke. Ich so, ey, ganz ehrlich, die dürfen da auch da lang laufen. Ich kann doch jetzt auch da jetzt nicht lang schleichen. Dann gehe ich auch an dem Graben lang. Ich habe mein Fahrrad in der Hand, ich fahre da nicht hoch, ich gehe ja hoch. Nee, auf keinen Fall. Kann ich jetzt ein bisschen nachvollziehen. Aber das Witzige war, wenn dieser Kontrast, du kommst da oben an und denkst so, was ist denn hier los? Ja. Alle rennen hier kreuz und quer und rennen mit ihren Bierbechern von rechts nach links und da kommt das Auto, Alpecin, hupt dann dreimal an, alle gehen so ein paar Meter zur Seite, muss aufpassen, dass seine Füße nicht überfahren werden, mit ihm Aperol Spritz und weiter geht's. Da unten ist halt einfach so, nee, auf keinen Fall gehst du mal einen Meter entgegen der Strecke.
Ja, Abenteuer bei der Tour. Ich denke mal, du bist jetzt morgen wieder auf dem Weg zurück. Dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. Ich würde sagen, wir haben ja unser Zeitlimit schon erreicht, damit wir nicht aus dem Zeitlimit fallen. Drücken wir jetzt mal auf Ende vom Recording. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Die nächste Folge wird vielleicht auch wieder ein bisschen Freestyle vom Termin her. Kann nämlich noch nicht garantieren, wenn ich den Aufnahmezeitpunkt finde, aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. Wir sprechen wieder über die Tour und vielleicht sprechen wir dann auch noch mal ein bisschen mehr über das Thema Hitze. Können wir vielleicht mal so einen Blog vorbereiten.
Können wir gerne machen. Machen wir auf jeden Fall und passt mal auf die Insta-Channels RTF und Science. Wenn noch nicht getan, dann auf jeden Fall Science abonnieren. Es gibt noch eine gewisse Diskrepanz zwischen Science-Instagram-Abonnenten und Podcast-Hörern. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du, die das gerade hörst, noch nicht Instagram abonniert hast. Deswegen mach das mal jetzt schnell, weil dann wirst du informiert über die aktuellen Änderungen vielleicht für Livestream, ob wir jetzt was machen oder nicht und auf welchen Channels läuft. Und kannst dir jetzt aktuell noch mal die Bilder gönnen von gestern San Luca-Anstieg. Guckt's gerne mal an. Genau, deswegen sehen wir uns, hören wir uns vielleicht am Wochenende. Ansonsten nächste Woche. Es wird dieses Jahr ein bisschen Tour-Flow, ein bisschen Freestyle, weil wir Termine raushauen. Deswegen bleibt da mal auf dem Laufenden.
Top. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Jo, danke dir auch, Lennart, und wir hören uns nächste Woche.
Ciao. Tschüss.